ARD Sounds.
Ein Hinweis vorweg. In dieser Folge sprechen wir über sexualisierte, psychische und körperliche Gewalt.
Man konnte nicht mit ihm gut streiten, so argumentativ. Also er war sehr super aufbrausend und hatte direkt, wenn wir uns gestanden haben, auf so einem Rache-Trip irgendwie. Und konnte sich auch nie richtig entschuldigen, also wirklich sehr, ja, sehr aufbrausend war er.
Anne und ich sitzen immer noch in Berlin im Studio und sie erzählt mir von ihrer ersten richtigen Beziehung. Nach 2 Jahren bekommt sie beiläufig mit, wie ihr Freund beim Zocken rassistische Sachen sagt. Sie spricht ihn sofort darauf an und er wiegelt ab. Alles nur Spaß. Aber ihr fällt auf, dass er jetzt immer häufiger TikToks von rechten Creatern und Manosphere-Influencern anschaut. Sie diskutieren oft darüber, weil sie hofft, ihn davon wieder abzubringen. Meistens lenkt er ein und beschwichtigt sie. Das ist die eine Seite der Beziehung, die politische nenne ich sie mal. Aber es gibt noch eine andere.
Ihn hat es immer sehr mitgenommen, wenn diese Verlustangst dazu kam. Also wenn ich dann zum Beispiel gesagt habe, ja, wenn du deine Meinung nicht bald änderst, dann kann ich nicht mehr bei dir sein, dann wurde es erst ganz schlimm. Er ist auch handgreiflich geworden manchmal.
Also nur, wenn du überhaupt was dazu erzählen magst, entscheidest alles du, aber schubsen und so weiter und also...
Ja, vor allem, er hat es dann so in so einem sexuellen Kontext ausgelebt. Also wenn wir dann irgendwie intim waren oder so, hat er mir ein blaues Auge geschlagen oder so. Und dann musste ich auch so meinen Eltern erklären, so ja, ich bin gegen den Schrank gelaufen oder so. Und er wollte dann irgendwie so seine Macht in dem Moment irgendwie ausnutzen. Ich weiß nicht so.
Anne und ihr Freund sind zu dem Zeitpunkt seit über einem Jahr zusammen. Sie ist fast 20, er über 6 Jahre älter als sie.
Scheiße, ich muss es jetzt verstecken irgendwie. Meine Eltern sehen das ist ganz schlimm und ganz unangenehm. Meine Freunde, ja gut, denen kann ich es gleich noch erzählen, aber auch so Leute in meiner Arbeit und so, das war eher der erste Gedanke. Und ich habe gar nicht so an ihn gedacht, sondern eher, was mache ich jetzt? Aber ich habe gar nicht so die Schuld bei ihm gesucht zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich mir auch irgendwann selber die Schuld gegeben, dass, ja, ich habe ja nicht richtig gesagt nein und ich habe ja nur weggeredet und das tat zwar weh, aber so schlimm ist es gar nicht.
Dass Anne in dieser Situation so reagiert, sich sogar selbst die Schuld gibt. Das machen Betroffene von Gewalt in Beziehung laut der Hilfsorganisation Weißer Ring e.V. häufig. Laut Bundesinnenministerium und BKA werden überhaupt nur etwa 5% aller Gewalttaten in Partnerschaften angezeigt. Statistisch ist es so, dass die größte Gefahr für sexualisierte und körperliche Gewalt gegen Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner ausgeht. Mit großem Abstand zu allen anderen möglichen Tätern. Studien zeigen, dass Betroffene von Gewalt in Beziehung dazu neigen, die Gewalt herunterzuspielen, sie zu entschuldigen oder die Schuld bei sich selbst zu suchen. Viele Straftaten werden nicht angezeigt, weil Betroffene Angst haben, weil sie von ihrem Partner abhängig sind, weil sie sich schämen oder die Familie zusammenhalten wollen. Im Schnitt braucht es 7 Versuche, bis Betroffene es schaffen, eine missbräuchliche Beziehung zu verlassen. Die Nummern für das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen und die BIG-Hotline Häusliche Gewalt findet ihr wieder in den Shownotes, zusammen mit weiteren Beratungsstellen. Eine Entschuldigung bekommt Anne von ihrem Freund nicht. Im Gegenteil. Sie erzählt, dass er eine Woche später vor gemeinsamen Freunden sogar damit prahlt, was er ihr angetan hat.
Er fand es richtig gut, dass ich das blaue Auge hatte. Und das war so seine Trophäe irgendwie.
Das mit dem blauen Auge ist nur einmal passiert. Aber...
Es war generell so, dass Gewalt bei meinem Sexualleben eine große Rolle gespielt hat. Und ich hatte dann irgendwie auch das Gefühl, ich muss das auch mögen, weil er hat das so als normal dargestellt. Ja, du bist viel zu verklemmt, du machst gar nicht richtig mit und so. Und dann hatte ich immer mehr Druck. Und dann habe ich halt angefangen, so nicht mehr irgendwie Nein zu sagen, wenn ich was nicht so gut fand.
Anne sagt, ihr Freund fand das sogar gut, über ihre Grenzen zu gehen.
Also er fand natürlich Vergewaltigung an sich schlimm, aber ihn hat es auch so geil gemacht. Also er fand, das war sein King richtig.
Ihr Freund sieht sich aber als der Gute, der sie ja nur beschützen will. Vor anderen Männern.
Dann aber die Gegenseite sagt dann so, ja, die Migranten belästigen und vergewaltigen alle unsere Frauen. Dabei ist er der Täter, so.
Ich dachte ganz gut einschätzen zu können, was mich diese Staffel erwartet. Junge Männer, die durch Influencer wie Andrew Tate in die Manosphere rutschen. Frauenfeindliche Aussagen glauben und weiterverbreiten. Aber die Geschichte von Anne macht nochmal richtig, richtig deutlich, was das bedeuten kann, wenn ein Mann sich in diese Richtung entwickelt und eine ganz konkrete Gefahr für eine Frau wird.
Wenn Männer in einer Krise stecken, sind es oft Frauen, die darunter leiden. Uns fällt aber noch etwas anderes auf, wenn wir auf diese Staffel zurückschauen. Meistens ist da eine Frau, eine Mutter, eine Schwester, eine Partnerin, die dem Mann wieder aus der Krise heraushilft. Warum kommt diese emotionale Unterstützung eigentlich nicht von anderen Männern?
In dieser letzten Episode schauen wir darauf, wie das Männerbild der Manosphere sich auf die Beziehung zu Frauen auswirken kann. Es sind zwei Geschichten, die sehr unterschiedlich enden. Anne versucht bei ihrem Partner zu bleiben, auch wenn sie sich dabei immer mehr verliert. Und Elias erzählt, wie er durch seine Schwester anfängt, seine Vorbilder aus der Manosphere zu hinterfragen.
Ich bin Don Pablo Mulemba.
Und ich bin Hendrik Bolz. Das ist Springerstiefel, Alpha oder Opfer. Episode 5, einer von den Guten. Anne wirkt in unserem Gespräch ziemlich gefasst. Hier und da lachen wir auch. Ich, ehrlich gesagt, auch ein wenig aus Unbeholfenheit, weil ich gar nicht so schnell verarbeiten kann, was ich da alles von ihr höre. In der Anfangsphase sind die beiden viel feiern. Ihr Freundeskreis ist eher links und ihr Freund passt augenscheinlich gut rein. Aber Anne fällt schon da auf, wie sehr er Frauen zu Objekten macht. Auch sie.
Er wollte auch ganz, ganz unbedingt zum Beispiel, dass ich mir die Lippen aufspritze oder eine Brust-OP mache. Fand er ganz wichtig.
Anne sagt, ihr Freund spricht immer wieder darüber, will sie richtig dazu überreden. Aber sie macht das nicht mit.
Er hat auf jeden Fall große Unterschiede gesehen zwischen Männern und Frauen und wie sie sein sollen. Für ihn war das ganz wichtig, dass Frauen quasi auch manchmal degradiert werden. Das fand er ganz toll, wenn er quasi der große, stark ist und die Frau ist klein und schwach. Dass ich so ihm gehöre, niemand darf mich angucken und so. Und dass er irgendwie über mich entscheidet.
Am Anfang lässt sie sich davon beeinflussen, was er ihr vorschreibt.
Das war meine erste Beziehung und ich dachte, ich muss ihm gefallen. Und ich habe jetzt nicht so viel gegen ihn, Gegenargumente gebracht oder so. Und habe mich eher so angepasst, würde ich sagen, weil ich dachte, vielleicht ist es ja so. Vielleicht darf er das sagen.
Es gibt aber eine Sache, die will sie sich nicht nehmen lassen. Im Club tanzen gehen, unter Leuten sein, bei ihrer Techno-Familie. Auch wenn ihr Freund nicht will, dass sie ohne ihn feiern geht.
Weil er dachte, dass dann irgendwas passiert oder ich nicht auf mich selbst aufpassen kann. Ich bin dann trotzdem gegangen, weil ich wollte auch für mich selber einstehen und ich wollte das auch machen. Ich wollte nicht wegen ihm zu Hause bleiben.
Und trotzdem, der Druck, den Annes Freund macht, geht nicht spurlos an ihr vorbei.
Ich habe dann jedes Mal geheult nach der Nacht, weil ich mich so schlecht gefühlt habe, dass ich das gemacht habe, obwohl ihm es nicht gut geht. Und ich hatte auch manchmal was richtig Verrücktes. So, wenn ich im Club war, habe ich dann so halluziniert, dass er da ist. So, dass, also nicht halluziniert, aber ich habe dann gedacht, oh, da ist er. Oder so, weil ich so Angst hatte, dass er vor mir steht. Das hat mich dann wahrscheinlich unterbewusst so fertig gemacht, dass ich die ganze Zeit dran gedacht habe. Ich habe auf mein Handy geschaut und so.
Den Kampf ums Feiern gewinnt sie aber erstmal. Anne erzählt, als ihr Freund irgendwann merkt, dass es eh nichts bringt, hört er auf, ihr das Feiern verbieten zu wollen. Er selbst bleibt schon länger lieber zu Hause in seiner Wohnung.
Er hat angefangen, nicht mehr so seine Freundin zu sehen und hat auch angefangen, so Xanax und Downer zu konsumieren. Und das hat ihn, glaube ich, dann auch runtergepusht irgendwie.
Xanax ist ein verschreibungspflichtiges Beruhigungsmittel. Das kenne ich vor allem aus US-amerikanischen Serien oder Rap-Songs. In Deutschland wird der darin enthaltene Wirkstoff unter anderem Namen verkauft. Die Marke Xanax bekommt man hier nur über illegale Umwege. Wenn Anne also von Xanax und Downern spricht, meint sie wahrscheinlich verschiedene Medikamente mit dämpfender Wirkung, die entspannen und schläfrig machen können und bei dauerhaftem Konsum bestehende Depressionen unter Umständen verschlimmern.
Er war einfach motivationslos. Vielleicht hatte er auch irgendwie depressive Phasen. Ihm ging es auf jeden Fall nicht so gut. Aber er hat sich immer mehr in so diese digitale Welt geflüchtet.
Immer mehr rumhängen, immer mehr zocken, immer weniger rausgehen, immer mehr Videos.
Also ich war immer noch der Part, der immer mehr gesagt hat, so ja, komm, lass doch rausgehen, was machen. Und ich habe dann auch oft was mit alleine was mit meinen Freunden gemacht. Wir haben uns auf jeden Fall jeden Tag gesehen und jeden Tag beieinander übernachtet. Und so doll war das, dass meine WG-Mitbewohnerin gesagt hat, irgendwann hat sie ihm verboten, zu mir zu kommen, weil wir so viel aufeinander gehangen haben und sie auch seinen Lifestyle nicht mochte. Und dann war das ganz kompliziert.
Wegen dem Konsum oder ja, was
steht da? Ja, hauptsächlich wegen dem Konsum. Das war so der hauptausschlaggebende Punkt. Das fand meine Freunde gar nicht cool. Also klar, sie haben gesehen, dass es mir nicht gut tut, diese Beziehung. Und dann mochten sie ihn nicht mehr. Und sie haben mich nie irgendwie verlassen oder sowas. Aber sie haben gesagt, wir wollen nicht mehr mit ihm, dass du ihn mitbringst.
Annes Freund zieht sich immer mehr vom Leben zurück. Und langsam wird auch ihre Welt immer kleiner und kleiner.
Mit ihm war ich dann eigentlich wirklich meistens nur noch drin. Und wir sind auch voll in so eine Co-Abhängigkeit dadurch gerutscht. Also er wollte, dass noch eine andere Person das Problem auch hat. Und das war dann halt ich.
Mit Problem meint Anne die Drogenabhängigkeit.
Er hat mich da so voll reingezogen und hat auch am Anfang so mich die ganze Zeit überredet. War so, komm schon, das ist nicht so schlimm. Das machen alle. Dann ist halt immer und immer mehr geworden und immer mehr.
Sie verbringen ihre ganze Zeit drin. So muss er ihr auch gar nicht mehr verbieten, feiern zu gehen. Sie hängen rum, sie streiten, sie betäuben sich. Für Anne war der Konsum auch eine kleine Flucht, erzählt sie mir. Denn was gerade mit ihrem Leben passiert, wird für sie immer unerträglicher. zwischen den ersten rassistischen Äußerungen ihres Freundes, von denen sie mir in der letzten Folge erzählt hat, und dieser Zeit liegt jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr. Ich frage sie, wie das mit den rassistischen Aussagen weiterging. Ist sie da noch zu ihm durchgekommen?
Ganz am Anfang, wo diese kleinen Äußerungen kamen, hatte ich einfach viel Hoffnung. Also erst war ich entsetzt, aber dann hatte ich Hoffnung, weil ich noch nicht gecheckt habe, wie tief er da drin ist, von seinem Kopf her. Ich hatte Energie, ihm Gegenargumente zu geben und ich wollte diskutieren. Aber je weiter das fortgeschritten hat und je länger wir zusammen waren, desto weniger wurde die Hoffnung irgendwie. Und es war immer wieder dasselbe, aber irgendwie, ich habe dann auch mich selbst angelogen, dass ich dachte, boah, ich kann ihn retten. Ich wollte so festhalten, dass ich ihn ändern kann, dass er eine bessere Person wird dann. Weil ich auch dachte, wenn ich ihn jetzt gehen lasse, also hat er niemanden, der ihn zurückhält. So.
Wenn du sagst, ja, du hattest eigentlich die ganze Zeit noch die Hoffnung, kannst du dich noch erinnern? Was war so der Punkt, wo du warst so, ich muss es einsehen, das wird nichts mehr?
Es war dann so eine Zeit über mehrere Wochen, wo ich wirklich nicht weitergekommen bin, wo wir uns nur gestritten haben. Und ich habe irgendwie auch angefangen dann, dadurch, dass ich ihn dann anders gesehen habe mit anderen Augen, hatte ich so, immer wenn er mich umarmt hat oder sowas, hatte ich das Gefühl, ich muss raus, ich kann das nicht mehr. Und ich konnte auch gar keine Nähe mehr zu ihm empfinden. Ich habe das Gefühl, ich habe dann verstanden, was für ein Mensch er eigentlich ist. Und neben der Politik-Sache gab es halt auch noch andere Streitigkeiten und so. Aber das war schon auf jeden Fall mit die größte Sache. Also andere Leute so hätten viel früher Schluss gemacht. Also ich habe wirklich komplett auch gegen meine Moralvorstellungen gehandelt damit. Aber ich konnte es einfach nicht.
Alle, die ich kenne, die in einer ähnlichen Situation waren, sagen, ich weiß nicht, warum ich nicht früher gegangen bin. Ich konnte es einfach nicht. Die Forschung hat dafür sogar einen Namen. Battered Woman Syndrome. Ein Zustand, in dem Trauma, gesunkenes Selbstwertgefühl und die paradoxe Bindung ans Gegenüber zu einem Muster verschmelzen, das Betroffene regelrecht festhält. Langsam verschieben sich die eigenen Grenzen und trotz allem klammert man sich an der Hoffnung fest, dass es bestimmt irgendwann besser wird. Diese Kombination macht es so schwer, aus missbräuchlichen Beziehungen rauszukommen. Anne hat immer wieder betont, dass sie sich vor allem von ihrem Freund getrennt hat, weil er so rechts war. Das habe ich in seiner Tragweite anfangs gar nicht komplett verstanden. Es sind ja so viele schlimme Sachen passiert, die alle als Grund ausgereicht hätten. Warum hat dann ausgerechnet seine politische Einstellung den Ausschlag gegeben? Die emotionale Manipulation, Gewalt beim Sex und der Drogenkonsum. In der Beziehung waren die Grenzen schon auf vielen Ebenen verwischt. Nur bei der politischen Haltung hatte Anne noch immer ein ganz klares Gefühl, ein ganz klares Bewusstsein. Das will ich nicht. Annes FreundInnen müssen lange mit ansehen, wie sie in der Beziehung bleibt. Aber sie lassen sie immer wieder wissen, was sie von ihrem Freund halten.
Du musst Schluss machen. Und irgendwann habe ich es dann auch selber verstanden. Dann habe ich es erst all meinen Freunden erzählt. Also ich habe allen gesagt, so ja, ich mache morgen Schluss, damit ich nicht einen Rückzieher machen kann.
Anne hat Angst, Schluss zu machen. Ihr Freund rastet schnell aus und ist dann unberechenbar. Und es gibt noch einen Grund. In ihrem Freundeskreis hört Anne damals, ihr Freund habe Nacktbilder seiner Ex-Freundin verschickt, nachdem die sich von ihm getrennt hatte. Ob Annes Freund das wirklich gemacht hat, können wir nicht überprüfen. Solche Fälle nennt man Revenge-Porn. Jemand veröffentlicht oder verbreitet intime Fotos und Videos einer Person, ohne dass sie das will. Damit soll sie gedemütigt, verletzt oder unter Druck gesetzt werden.
Dann habe ich überlegt, was hat er von mir? Ich hatte natürlich voll total Angst, was dann passiert.
All das geht Anne durch den Kopf, als sie sich trennen will. Jetzt geht es schon längst nicht mehr darum, ihren Freund zu retten oder ihre Beziehung.
Irgendwann wusste ich gar nicht mehr, was ich machen soll, weil ich hatte keine Möglichkeit, also ich wusste wirklich nicht, was jetzt so, außer sich zu trennen, was ich noch machen kann. Und dann am nächsten Tag habe ich mich mit ihm getroffen und habe Schluss gemacht, weil er ist dann halt wieder direkt ausgerastet, aggressiv geworden, war so, ja, ich gehe jetzt, ich bumse ganz viele Leute und so. Ich war so, ja, mach einfach, also um mich zu verletzen halt. deswegen konnte ich gar kein normales Gespräch mit ihm führen gegen Ende, so. Eigentlich.
Ja, aber das war dann, dann war es vorbei. Das war dann trotzdem so, okay, die Nachricht ist jetzt geliefert worden und.
Jo. Leider war es nicht vorbei. Also er hat dann am Anfang, es gab so eine Phase, wo er dann ganz sauer auf mich war, dann hat er alles irgendwie versucht, er war so ein Rachemensch. Er hat versucht, mein ganzes Leben zu ruinieren und so. Dann war plötzlich so eine Phase, wo er mir so viele Sachen geschrieben hat, bisschen blockiert habe, so, ey, es tut mir so leid, ich vermisse dich, komm zurück und sowas, wo er dann auch mich irgendwie bombardiert hatte. Dann habe ich ihn blockiert und dann, jetzt haben wir keinen Kontakt mehr seitdem.
Wenn du jetzt eine Freundin hättest, wo du siehst, Adi ist vielleicht in einer ähnlichen Lage wie ich, was würdest du der so sagen?
Boah, ich würde auf jeden Fall sagen, warte nicht zu lange, weil irgendwann musst du dich lieber selber retten, bevor du daran kaputt gehst. Dann lass es lieber sein und ich weiß, es ist schwer, aber dass man lieber auf sich selber achten sollte in dem Moment und nicht mehr für die andere Person leben soll als für sich selber dann.
Anne erzählt mir, ihr Freund ist immer noch in denselben linken Freundeskreisen unterwegs, datet eine neue, die linke Aussagen auf TikTok postet. Aber Kontakt mit seinen Leuten hat Anne nicht mehr. Wie schaust du so heute so auf diese Beziehung zurück?
Also, ich hatte danach noch eine Beziehung und das war wirklich Weltenunterschied und ich wusste gar nicht, dass eine Beziehung so sein kann, weil das war ja meine erste Beziehung und ich dachte, das wäre alles normal, also zu einem gewissen Grad, jetzt die Drogen vielleicht nicht, aber so wie er mich behandelt hatte. Ich wünschte, ich hätte viel früher die Reißleine gezogen. So, ich gucke jetzt nicht auf die Jahre als so verschenkte Jahre, aber sie haben mir schon richtig krasse Probleme bereitet. So, ich bin halt immer noch in Therapie, auch in Suchttherapie und so. Und es hat mir wirklich mehr geschadet, als es mir gebracht hat. Und ich weiß, was ich nicht möchte, wo meine Grenzen sind und dass ich sie auch besser setzen kann. Wenn ich jetzt zurückschaue, war es wirklich wie so ein Fiebertraum einfach, wie so ein Film. Ja, ich kann es einerseits nicht glauben, wie ich in der Situation war. Aber ich bin auch froh, dass es mein Leben jetzt ganz anders ist. Ganz anders.
Besonders betroffen hat mich bei Annes Geschichte die Gewalt gemacht. Es ist einfach nur schrecklich und eklig, dass Männer Frauen so etwas antun. Niemand sollte so etwas erleben müssen. Und doch passiert es am laufenden Band. Laut Polizeistatistik erfuhr 2024 weniger als alle 4 Minuten eine Frau in Deutschland Partnerschaftsgewalt. Rechnet man mit ein, dass die Anzeigenquote hier bei unter 5% liegt, kommt man sogar auf einen Vorfall alle 11 bis 12 Sekunden. Jede 5. Frau in Deutschland gibt bei Befragung an, bereits von körperlicher Gewalt in einer Partnerschaft betroffen gewesen zu sein. Und auch hier liegt die Dunkelziffer höher, da aus Gründen wie Scham, Verdrängung oder Angst die Ergebnisse verzerrt sind. Annes Geschichte ist also leider eine von vielen. Allein hier in der Redaktion konnte man nachempfinden, was für ein strukturelles Problem das eigentlich ist. Während ich und meine männlichen Kollegen sehr schockiert reagiert haben, waren die Frauen eher abgeklärt. Sie alle hatten entweder selber etwas Ähnliches erlebt oder kennen es von Freundinnen. Wer weiß, wie viele Frauen in meinem Umfeld noch ähnlich gewaltvolle Erfahrungen machen mussten, von denen ich bisher gar nichts mitbekommen habe. Wie viele Männer ich statistisch kennen müsste, die ihren Freundinnen schon mal so etwas angetan haben. Annes Freund hat mit ihrem blauen Auge sogar vor ihren gemeinsamen Freunden geprahlt. Vor linken Freunden aus der Techno-Szene. Und keiner hat was gemacht, hat Anne gesagt. Das zeigt, das ist kein exklusives Problem von der Manosphere oder von Rechten. Allerdings wird das Frauenbild, das dort propagiert wird, in linken Kreisen zumindest kritisiert und in Frage gestellt. Der Content, den Annes Freund und andere in den Manosphere-Videos konsumieren, führt dagegen eher zu einer weiteren Normalisierung und Bestärkung. Spätestens hier sollte klar werden, wie gefährlich diese Erzählung ist. Vom dominanten Mann, dem es einfach zusteht, seine Freundin so zu behandeln, wie er es für richtig hält. Leider habe auch ich sehr lange antifeministische Glaubenssätze von falschen Vorbildern inhaliert und übernommen und erst Jahre später begonnen, diese zu reflektieren. Dabei hilft mir bis heute vor allem die Arbeit von Frauen, nicht die von Männern. Und auch das ist beschämend. Frauen, die in den vergangenen Jahren mutig die nötigen Diskurse angestoßen haben. Frauen, die Bücher schreiben oder Content auf Social Media zur Verfügung stellen. Frauen aus meinem Umfeld, die mir geduldig ihre Perspektiven darlegen. Frauen wie Anne, die nach all den schlimmen Erlebnissen auch noch die Kraft aufbringen, ihre Geschichte öffentlich zu teilen.
Ey, tut mir voll leid, dass du das so erleben musstest, aber ja, kannst du echt saumäßig stolz sein, dass du da so rausgefunden hast.
Ja, ich glaube auch.
Danke dir.
Dankeschön.
Das Bild vom harten Mann, vom starken Geschlecht ist uns seit Episode 1 immer wieder begegnet. Dieses Narrativ ist extrem anschlussfähig, weil es an traditionelle Rollenbilder anknüpft, mit denen wir alle aufwachsen. Eine vermeintlich natürliche Ordnung, wie Männer und Frauen zu sein bzw. nicht zu sein haben. Dabei kommen diese Rollenbilder von uralten religiösen Vorstellungen. Die Frau habe ihrem Mann zu dienen. Als Frauen dann nach und nach mehr Rechte eingefordert haben, wurden vermeintlich biologische, medizinische und psychologische Gründe nachgeschoben, um die bestehenden Ungleichheiten weiter zu rechtfertigen. Frauen seien zu emotional für politische Entscheidungen, zu schwach für bestimmte Berufe oder zu irrational, um mit Geld umzugehen. Bis heute denken viele Menschen, dass das die natürliche Ordnung sei.
Ich habe jetzt noch ein zweites Gespräch mit Elias vor mir. Er will mir erzählen, wie er aus der Manosphere rausgekommen ist und wie er heute auf Influencer wie Andrew Tate schaut.
Gleich geht es weiter nach einer kurzen Pause. Ich habe hier noch einen tollen Podcast-Vorschlag für euch. Deutschland 3000 mit Eva Schulz. In diesem Podcast trifft Eva alle 2 Wochen einen bekannten oder spannenden Gast, den ihr dann von einer ganz anderen Seite kennenlernt.
Bei Deutschland 3000 laufen die Gespräche auch immer sehr besonders ab, sehr persönlich. Hier erzählt Joko Winterscheid zum Beispiel etwas, das er noch nie irgendwo erzählt hat. Ein sehr persönliches Gespräch entstand auch, als Eva die weltberühmte Autorin Cornelia Funke in ihrem Zuhause in der Toskana besuchen durfte. Außerdem lernt ihr zum Beispiel die Schauspielerin Harriet Herbig-Matten, Marc-Uwe Kling, Felix Taschtern oder König Boris durch Eva ganz neu kennen. Sehr emotional ist auch die Geschichte von Said Idris Hashemi, der im Jahr 2020 mit 23 Jahren das Attentat von Hanau schwer verletzt überlebte. Den Podcast Deutschland 3000 gibt zu hören in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Ja, ich nehme auf. Okay.
Okay, alles klar.
Yes. Bei unserem letzten Gespräch hat Elias mir erzählt, er wollte seine Schwester davon überzeugen, dass Abtreibungen falsch sind und Frauen nicht entscheiden sollten, ob sie abtreiben oder nicht. Davon ist er damals überzeugt, weil er das in mehreren Manosphere-Videos gesehen hat. Er und seine Schwester streiten darüber. Ihre Mutter hört, was er so von sich gibt und verlässt wortlos den Raum. Und dann? Er glaubt erstmal weiter an das, was ihm seine großen Brüder aus dem Internet erzählen. Aber Elias Schwester hat eine Mission. Sie will ihn da rausholen.
Die kam halt basically in mein Zimmer rein, hat mich angesprochen und hat mir dann halt das Video gezeigt.
In diesem Video geht es um Aussagen von Andrew Tate und anderen Manosphere-Influencern und darum, was an ihnen alles nicht stimmt. Solche Videos zeigt Elias Schwester ihm jetzt ständig. Erst denkt er, sie will einfach nur Recht haben.
Ich glaube nach dem dritten oder vierten Video, irgendwann ist mir einfach, also mir ist so nach ein paar Mal einfach aufgefallen, okay, die hört nicht auf, also irgendwas muss daran dran sein, dass es sie so interessiert daran, dass ich davon wegkomme. Irgendwas muss da also so mäßig sein, dass es für sie so gefährlich auf sie wirkt oder dass es für sie so wichtig ist, dass ich da nicht mehr drin bin.
Kannst du dich noch erinnern an eins dieser Videos, wo du wirklich dachtest, ah fuck, Alter, wo bin ich jetzt hier drauf reingefallen?
Es gab ein Video, da ging es auf jeden Fall um extreme Vorwürfe gegenüber Andrew und Tristan Tate. Ich glaube, es ging um den Camgirl-Skandal. Die haben mal so eine Camgirl-Seite anscheinend betrieben. Und da gab es dann Vorwürfe, dass sie die Frauen dazu gezwungen hätten. Und dazu hat sie mir was gezeigt.
Der Vorwurf, von dem Elias spricht, lautet: Andrew und Tristan Tate sollen gezielt Beziehungen mit Frauen eingegangen sein, um sie emotional abhängig zu machen und sie dann als Camgirls für sich arbeiten zu lassen. Sie sollen live vor der Webcam gegen Geld sexuelle Inhalte produzieren. Auf dem Höhepunkt sollen das 75 Frauen für die Tate-Brüder gemacht haben.
Ich fand das einfach so absurd, dass das von diesem, sag ich mal, dem Bild, wie die sich in Videos präsentieren, zu diesem anderen Bild, was dann auch im Endeffekt zu ihrem Leben gehört. Das ist schon ein riesiger Sprung, weil die sich ja immer so als erfolgreiche Businessleute darstellen und erfolgreich, Boxer, und dann, ja, sie betreiben eine Camgirl-Seite und zwingen die Frauen dazu, Sachen zu machen in den Videos. Und das war auch nicht einfach, damit anfangs umzugehen, weil es für mich halt so ein bisschen komplett konträr war zu dem, was ich über die Leute davor wusste.
2026 hat der New Yorker in einer Investigativrecherche enthüllt, dass eine der Frauen, die Tate damals angeworben haben soll, erst 15 Jahre alt war. Kurz nachdem der Artikel erschienen ist, wurden Andrew und Tristan Tate verhaftet. Wegen Verdacht auf Vergewaltigung, Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und Straftaten im Zusammenhang mit kinderpornografischem Material. In dem Artikel wird auch eine Frau zitiert, die mit Andrew Tate zusammen war. Sie sagt dort, sie hätten harten Sex gehabt. Und einmal habe Tate sie dabei so hart geschlagen, dass sie bleibende Verletzungen am Auge und an der Brust davongetragen habe. Als sie ihn in einer Nachricht damit konfrontiert hat, soll er geantwortet haben, Zitat: Du hast mir nie gesagt, dass ich aufhören soll. Elias erfährt in der Corona-Zeit also, dass die Tate-Brüder ein Webcam-Geschäft betreiben und dafür Frauen manipulieren und ausbeuten sollen. Es ist aber trotzdem nicht so, dass Elias jetzt sofort bekehrt ist. Erstmal spürt er vor allem eins.
Also klar war da erstmal so eine grundlegende Abneigung. Also weil ich also so eine Art Abneigung gegenüber dem Fakt, dass es stimmen kann. Klar, so ein bisschen so eine defensive Position anfangs immer, klar.
Denn das ist schon eine bittere Pille, die Elias hier schlucken muss. Wie Andrew Tate in seinen Videos über Frauen spricht und das hier, geht für ihn nicht zusammen. Einerseits sagt Tate, Frauen, die selbstbewusst ihren Körper zeigen, kann man nicht trauen. Frauen sollen Hausfrauen und Mütter sein. Und andererseits soll er jetzt Frauen, mit denen er zusammen ist, zur Sexarbeit genötigt und ausgebeutet haben. Also sie genau zu dem gemacht haben, was er in anderen Videos so hart kritisiert. Zur Erinnerung. Andrew Tates ganzer Ansatz ist ja, dass Männer heute angeblich von Hypersexualisierung und Pornografie unten gehalten werden. Dabei hat er selbst genau daran kräftig verdient.
Das fand ich sehr, sehr krass, weil das für mich so kompletter so ein Disillusionment-Moment war.
Elias beginnt zu zweifeln. Was, wenn seine Schwester recht hat und Andrew und Tristan Tate ganz anders sind, als er dachte?
Irgendwann kam halt der Punkt nach ein paar Wochen, dass ich irgendwann angefangen habe, mich selber so ein bisschen zu informieren. Also selber nach dann so Video-Essays zu schauen über das Thema, nach Artikeln unter einer Wikipedia oder so, was sie dann noch alles so an Kontroversitäten über die Personen da in der Bubble haben. Je öfter dann Sachen rauskommen oder du Sachen erfährst über die, die dann so ein bisschen deiner Ansicht über die entsprechen, desto mehr zweifelst du, desto mehr willst du dann auch selber wissen, ja, was steckt denn dahinter, was stimmt jetzt von beiden, der respectable Businessman oder der Typ, der Frauen vor Kamera zwingt, Sachen zu machen.
Ursprünglich wird Elias ja auf Andrew Tates Content aufmerksam, weil er den Lifestyle so feiert. Die teuren Autos, die finanzielle Freiheit. Jetzt weiß er, das Geld kam größtenteils von Frauen, die ausgebeutet wurden. Und außerdem noch durch eine andere Sache.
Das ist mir dann auch erst im Nachhinein bewusst geworden, als ich dann noch vor ein paar Jahren ein paar Videos zu Pyramidensystemen gesehen habe, habe ich dann so gesehen, warte mal, das war ja damals einfach ein Pyramidensystem.
Mit dem Pyramidensystem meint Elias, dass die Tate-Brüder lange darauf gesetzt haben, dass ihre Inhalte von Nutzern auf Social Media geteilt und verbreitet werden. Und dass sie das eine Zeit lang sogar belohnt haben.
Die haben einfach immer mehr Leute im Endeffekt dazu gebracht, Geld dafür zu zahlen, dafür, dass sie dann im Endeffekt Videos posten und andere Leute rekrutieren.
Das Ganze war Teil ihrer Hustlers University, einer kostenpflichtigen Online-Plattform mit Kursen über Krypto, Marketing oder Business.
Ich war an den Kursen nie interessiert. Ich hatte nie vor, irgendwie 50, 75 Dollar für irgendwelche Kurse auszugeben. Also ich fand das nie so interessant, dass ich gesagt hätte, boah, ich muss jetzt diesen Kurs kaufen.
Das mit den Kursen fand Elias also schon zwielichtig, während er den Content selbst noch gefeiert hat. Kommentare wie, boah, krass, seitdem ich mich da angemeldet habe, mache ich jeden Monat richtig viel Kohle, klang für ihn damals schon einfach fake.
Nur das Ganze ist einfach schön verschleiert hinter der Fassade eines Online-Kurses, der University im Namen hat, um halt mehr Bildung auszustrahlen.
Schritt für Schritt sieht Elias die Clips, die ihn selbst damals erreicht haben, ein bisschen anders. Seine Timeline ist immer noch voll mit Content aus der Manosphere. Einige der Videos schaut er jetzt ganz bewusst an.
Ich will schauen, wo der Bullshit ist im Endeffekt. Ich will wissen, wo kommt der Punkt, wo Lügen und Falschwahrheiten kommen.
Es dauert ein paar Monate, aber dann zweifelt Elias nicht mehr. Jetzt fängt er an, sich zu schämen, dass er den Manosphere-Videos überhaupt mal geglaubt hat. So sehr sogar, dass er seine eigene Schwester darüber aufklären wollte, warum es falsch für Frauen sei, abzutreiben.
Das war so der Tiefpunkt sozusagen. Also, dass ich mich so habe davon beeinflussen lassen, dass ich gesagt habe, okay, ich muss andere davon überzeugen. Aber okay, ich habe mich da echt verarschen lassen und ich habe echt Sachen gesagt, die total abwegig und nicht okay sind. Das war für mich dann nochmal emotional sehr schwierig. Ich habe mich da einfach extrem verarscht gefühlt, also so extrem so, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mich auf was eingelassen habe, was überhaupt nicht zu dem passt, wer ich eigentlich bin. Ich habe mich komplett geschämt, also komplett und so ein bisschen selbstverunsichert gefühlt, weil ich so gemerkt habe, wie leicht ich mich da habe rein manipulieren lassen von dem ganzen Content.
Elias hat Andrew Tate geglaubt, wenn du das und das machst, dann wirst du so reich wie ich. Jetzt weiß er, das war eine Masche, um unsichere Jungs wie ihn reinzuziehen und zu instrumentalisieren.
Und im Endeffekt auch auf eine Art wütend, also auch auf die Content Creator, aber auch auf mich selber, dass es so im Endeffekt einfach war, dass es so einfach passiert ist und dass sie dann sozusagen diese Position, die sie da haben als Influencer, die ja eigentlich anfangs nur gut zureden, das benutzen, um dich so zu manipulieren. Das ist schon, hat sich schon irgendwie auch scheiße angefühlt, dass es so benutzt wird dafür.
Wir haben uns in dieser Staffel die Frage gestellt, was brauchen junge Männer heute? Was macht die Manosphere und deren Männerbild so attraktiv? Und warum landet man so schnell bei Rechtsextremen, die genau mit diesem Männerbild arbeiten?
Wir haben nicht mit Extremfällen gesprochen, sondern vor allem mit jungen Männern, so wie man sie überall findet in Deutschland. Wir wollten verstehen, was sie umtreibt, was ihre Sorgen sind und welche Antworten sie finden. Konstantin, der früh lernt, bloß keine Schwäche zu zeigen und trainiert, um keine Angriffsfläche zu bieten. Leo, der auf der Suche nach persönlicher Weiterentwicklung auch Andrew Tate was Gutes abgewinnen kann.
Clemens, der als queerer Mann selbst bestimmt, wie Männlichkeit auch anders aussehen kann. Dadurch wird er zum Feindbild für die Manosphere und für Rechtsradikale. Dabei ist Clemens vor allem eins, ein Vorbild für alle anderen jungen Menschen in seiner Region, die auch nicht wissen, warum sie so anders sind als die anderen Kinder.
Und dann ist da Elias, der von seinem Sitznachbar drangsaliert wird. Er hat das Gefühl, hilflos zu sein und bekommt durch die Manosphere einfache Antworten. Er saugt auf, wie er als Mann zu sein hat und wer schuld an seinem Problem ist.
Wir haben uns gefragt, warum kann jemand wie Andrew Tate sein frauenfeindliches Weltbild unter Millionen von jungen Männern verbreiten? Und wie können Rechtsextreme das so erfolgreich für die eigene Ideologie nutzen? Weil die Algorithmen der Plattformen diesen Content zu jungen Männern bringen, ohne dass sie danach suchen. Oft beginnt es mit harmlosen Lifestyle-Content wie Dating, Fitness oder Krypto.
Eine aktuelle Studie der Non-Profit-Organisation Movember, die sich auf Männergesundheit spezialisiert, hat etwas herausgefunden. Mehr als jeder vierte Mann, der regelmäßig Manosphere-Content schaut, gibt zu, sich dadurch wertlos zu fühlen. Die Manosphere bietet Feindbilder und vermeintlich einfache Antworten für die emotionalen Probleme junger Männer. Aber genau diese Antworten können alles noch viel schlimmer machen. Nicht nur für die Männer, sondern auch für ihr Umfeld. Für Frauen wie Anne, die mit diesen Männern zusammen sind. Ich habe mich meinen Gefühlen lange nicht gestellt und habe geglaubt, hart sein zu müssen, so wie die Männer um mich herum und all die starken Männer aus den Medien, bis ich davon krank geworden bin. So wie Rocco ja irgendwie auch. Er hat sich viel mit seiner letzten Freundin ausgetauscht und schließlich professionelle Hilfe gesucht. Und auch ich habe letztlich den Zugang zu meinen Gefühlen durch eine Therapie gefunden. Ein Schritt, der unter Männern in vergangenen Zeiten noch sehr verpönt war und mittlerweile zum Glück immer normaler wird.
Was hätte ich als junger Mann gebraucht? Jemanden, der mich fragt, wie es mir geht. Also wie es mir wirklich geht. Der mich ermutigt hätte, über meine Ängste und Sorgen zu sprechen, um mich zu trauen, davon auch einem Freund wie Rocco zu erzählen. Ich hätte jemanden gebraucht, der uns Jungs mal klar sagt, dass wir aufhören sollen, so menschenfeindliche Sprüche zu reißen. Eine Stimme, die eine Grenze zieht und uns auf den Boden zurückholt. Ein männliches Vorbild, das zeigt, es geht auch anders. Wir alle würden von einer Männlichkeit profitieren, die sich nicht ständig bedroht fühlt, die sich nicht immer wieder beweisen muss, sei es durch Abwertung anderer, Gewalt oder einem hochtrainierten Körper. Viel vom Alltagssexismus, dem Rassismus, der Schwulenfeindlichkeit und der diskriminierenden Sprache habe ich heute reflektiert und abgelegt, aber der Prozess ist längst noch nicht abgeschlossen. Ich habe erst in den letzten Jahren und Monaten gemerkt, wie sehr mir diese Männlichkeitsbilder geschadet haben. Und dass ich mich mit meinen Unsicherheiten, deren Ursachen und der dazugehörigen Sprachlosigkeit befassen muss. Denn sie haben einen immensen Einfluss auf mein Verhalten und auf den Umgang mit meinen Mitmenschen. Darauf, wie ich die Welt sehe oder welche politischen Ansichten ich für vertretbar halte. Das war Springerstiefel, Alpha oder Opfer. Episode 5, einer von den Guten. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, erzählt es gerne weiter.
Springerstiefel, Alpha oder Opfer ist eine Produktion von ACB Stories, MDR, dem NDR und Fritz vom RBB. Hosts Don Pablo Mulemba und ich, Hendrik Bolz. Producerin Dana Sarin. Redaktion und Story Development Judith Geffert, Kiana Lentsch, Julius Wussmann und Dana Sarin. Musik Dennis Hürter und Hakan Halatsch. Schnitt Hakan Halatsch. Redaktions- und Produktionssupport Maria Miller, Isabel Wob. Sensitivity Reading Naomi Bechert. Artwork Chioma Lisa Michelle Otakagu und Moisio Umba. Executive Producer Viola Funk, Dennis Hürter und Julius Wussmann. Hintergrundgespräch Matthias Haider, Veronika Kracher, Juliane Lang. Redaktion MDR Olivia Gattermann und Jan-Philipp Wilhelm. Distribution MDR Richard Gleitzmann und Hanna Lohoff. Produktionsleitung MDR, Ralf Lübben. Distribution RBB, Daniel Hirsch. Distribution NDR, Julia Kaiser und Judith Greitsch. Executive Producer NDR, Nicola Maßmann. Sensitivity Reading NDR, Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern. Jette Studier. Wenn ihr alle 5 Folgen Springerstiefel gehört habt und noch mehr zu dem Thema hören wollt, habe ich jetzt noch einen Tipp für euch. In der neuen Staffel Nicht mehr mein Land in der Manosphere taucht Host Ali Gutsfeld in die Manosphere ein und landet bei Verschwörungstheorien, Frauenhass und rechten Populisten. Warum klingt die AfD plötzlich wie Andrew Tate? Wie gefährlich ist das alles? Alle Folgen von Nicht mehr mein Land in der Manosphere gibt es in ARD Sounds. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.